Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei einer weiteren Ausgabe No Ubiso Studio Talk. Mein heutiger Gast ist Florian Kürner und wir sprechen über dieses Buch, sein Erstlingswerk. Hallo lieber Florian, schön, dass du da bist, dass du dein tolles Buch mitgebracht hast.
Ja, ich danke euch erstmal für die Einladung und freue mich auch, dass ihr wieder da seid,
sozusagen. Ja, vielen Dank.
Das war also, dass dieser Sender wieder am Start und zugänglich ist.
Ja. Ja, vielen Dank. Du hast dich ja auch für uns stark gemacht. Vielen Dank an deine Richtung. Und heute geht es aber tatsächlich nur hierum, über dein Buch, dein erstes Buch. Ich kam ja in den Genuss, es jetzt schon vorher zu lesen. Es wird ja erst am 2. September veröffentlicht. Und als ich die ersten Kapitel gelesen habe, da dachte ich so, worüber wollen wir da genau sprechen? Ist schwierig. Und als ich das Buch fertig hatte, ich habe dir eine SMS geschrieben, sagte Florian, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Es ist so komplex, es ist so vielschichtig. Also wir 9/11 auf LSD bis über Gentrifizierung in Berlin, über freie Energie, über Philosophie und Adorno. Wow, Wahnsinn. Also, wie steigen wir ein in dieses Buch? Was ist für dich das Immanenteste, das Wichtigste, das Spannendste gewesen beim Schreiben, bei der Vorbereitung oder auch jetzt beim fertigen Produkt?
Also ich hatte beim Schreiben in etwa dieselben Achterbahnfahrten durchlebt wie du beim Lesen offensichtlich. Ja? Ich habe tatsächlich sehr lange daran geschrieben. Ich habe wirklich 18 Jahre an diesem Buch geschrieben.
Wow.
Ich habe tatsächlich in den Wochen nach 9/11, also nach 11. September 2001, angefangen. Das heißt, diese Anfangskapitel sind frisch unter diesem Eindruck geschrieben. Und dann hatte ich sozusagen diesen unheimlich inspirierten Anfang, vor allem auch mit diesen abgefahrenen Figuren, ja, und hatte sozusagen da einfach so ein Start, der spannend war. Und dann hat es mich über Jahre halt auch immer wieder interessiert, wie es mit denen weitergeht. Und ich musste es halt dann weiter schreiben, um das rauszufinden. Ich glaube aber tatsächlich, am Ende ist es gelungen, dass dann wirkliches Buch draus geworden ist. Also ein Roman, der eine Geschichte hat, die von Anfang bis Ende funktioniert, die Charaktere durch diese Zeit hindurch begleitet, die aber auch Fragen, die am Anfang offen geblieben sind, am Ende nochmal aufgreift und nochmal aus verschiedenen Perspektiven neu beleuchtet. Und insofern denke ich, es funktioniert auch tatsächlich als Roman. Und das ist natürlich auch wichtig. Ich denke, er ist auch spannend. Er hat ja auch so ein Fantasy- oder auch einen Kriminalaspekt sozusagen mit drin. Aber auf jeden Fall hat er natürlich auch eine politische Dimension, weil er ist ja von mir.
Ja. Ja, ich habe mich auch gefragt, wie fasst man es zusammen? Es ist irgendwie Zeitgeschichte, es ist auch irgendwie Heimatroman, Berlin, es ist auch irgendwie Musikgeschichte oder Kunstgeschichte, es ist politisch, es ist ein bisschen Thriller mit dabei, also es ist, darum sagte ich ja, es ist unglaublich vielschichtig, auch was das Genre betrifft. Aber gut zu wissen, dass du das Buch schon vor 18 Jahren angefangen hast. Da warst du ja wirklich am Puls der Zeit. Du beginnst ja die Geschichte in der Elektro-Hippie-Szene in Berlin noch vor der Juppie-Isierung, vor der Investition von Riesenbaufirmen, die dort die brachliegenden Flächen vereinnahmt haben und dort jetzt Hochglanz-Luxuswohnungen hingezimmert haben. Und dort hast du ja drei Charaktere geschaffen. Ja, wie hast du sie genannt? Hier die drei Gewächse der Berliner Elektroszene erleben auf LSD den 11. September. Großartig. Also ich habe beim Lesen so oft lachen müssen. Das war so cool. Und diese drei, die nicht unterschiedlicher sein könnten, diese drei Charaktere, ja, begleitest du ja dann über 18 Jahre. Und was die für eine Veränderung durchmachen vom vielleicht erstmal politisch ein kleines bisschen unbedarft oder auch naiv, wenn auch idealistisch, bis hin zu dann in jüngerer Zeit immer mehr mit Zweifeln behaftet, auch das eigene Weltbild betreffend.
Ja.
Ich würde gerne mal gleich beim 11. September bleiben, damit beginnt dein Buch und das ist ja die Verschwörungstheorie schlechthin, obwohl ich weiß gar nicht, ob man von Verschwörungstheorie noch sprechen kann, weil ja ganz viele Menschen daran ihre berechtigten Zweifel haben und eben auch deine Protagonisten und trotzdem im Laufe des Buches werden die Zweifel auch gegenüber Verschwörungstheorien immer mehr gehäuft oder diese Truther-Szene wird auch so ein kleines bisschen mit Zweifeln immer mehr betrachtet. Wie kam es dazu? Was waren da deine eigenen Erfahrungen, dass du diese Szene mit wachsender Skepsis betrachtest? Oder war das vielleicht schon immer so?
Es ist so, ich glaube, dass die Frage, wie kommt man eigentlich zu Erkenntnis, zu Wissen? Mhm. Wie kann man eigentlich rausfinden, was ist denn jetzt richtig und was ist falsch für uns alle? Mhm. Also eigentlich für jeden Medienteilnehmer, für jeden Zeitgenossen unwahrscheinlich schwierig geworden ist.
Ja.
Ja? Ich meine, jetzt nur mal ein konkretes Beispiel. Mhm. Da gab es jetzt kürzlich so zwei Amokläufe in den USA. Mhm. In Dayton und irgendwo anders so. Jetzt habe ich von einem, der sehr auf Trump-Linie ist, dann gehört, ja, und die zwei, die da gelaufen sind, also Amok gelaufen sind, das waren ja in Wirklichkeit Linke und das waren ja irgendwie die Fans der Antifa und die waren eigentlich von den Demokraten und so weiter und so fort. Habe ich natürlich gesagt, also entschuldige mal, habe ich jetzt ganz andere Informationen. Und sage ich das, sagt er, ja, aber ich habe den Twitter-Account, ich habe einen Screenshot von dem Twitter-Account gesehen. Habe ich gesagt, naja gut, aber das ist dir schon klar, wie einfach das ist, einen Screenshot von einem Twitter-Account zu fälschen. Mhm. Aber dann habe ich mir gedacht, naja gut, der hat jetzt da einen Twitter-Account-Screenshot gesehen, der in sein Weltbild, was er halt erwartet, gerade reinpasst und deswegen nimmt er das 1:1 an und fragt nicht, ob das gefälscht ist. Mhm. Ja, aber ich umgekehrt, wenn ich jetzt über denselben Amokläufer einen Twitter-Account-Screenshot sehe, der bestätigt, was sozusagen meine Erwartung ist, also dass der von mir aus Ku Klux Klan-Fan ist und übler Rassist und Trump-Fan, ja, dann frage ich ja auch nicht, ob das gefälscht ist.
Ja, ja, es bestätigt.
Sondern es passt mir so gut in Kram rein, dass ich es einfach als gegeben hinnehme. Das heißt, vieles von dem, was wir immer so als Medienkompetenz dann bezeichnen, läuft ja bei einem selber immer aufs Bauchgefühl raus. Mhm. Ja, und da hat halt jeder ein anderes. Mhm. Ja, und deswegen, ich habe auch nicht irgendwie eine Szene gebasht oder irgendwie so, sondern ich habe eher versucht, die Schwierigkeit insgesamt deutlich zu machen und das auch sozusagen offen zu lassen.
Genau. Nee, von Bashing wäre gar keine Rede, das stimmt. Ja. Ich meine nur wirklich mit wachsender Skepsis betrachtet. Das fand ich aber großartig. Wie du schon sagst, wenn es eine Medienlandschaft gibt, die nicht diesen Wahrheitsgehalt rüberbringt, dass man sich darauf wirklich was aufbauen kann, dann ist es eben unglaublich schwierig. Und beispielsweise 5G-Netz. Hm. Ich bin keine Strahlenexpertin. Ich weiß nicht, ob das jetzt so schlimm ist, wie es manche befürchten, oder ob es so harmlos ist, wie die Industrie uns weismachen möchte. Ich würde gerne die Nachrichten einschalten und darüber einen Beitrag sehen, der einen hundertprozentigen Wahrheitsgehalt hat, an dem ich mich orientieren kann. Aber das existiert ja nicht, entweder wegen politischen Motivationen oder wegen wirtschaftlichen Interessen oder wegen, was du in deinem Buch auch beschreibst, anhand deiner Journalistin hier drin. Die Auflage muss stimmen oder die Klickzahl und darum möchte ich polarisieren, da muss ich spalten, ich muss Meinungsmache machen, damit die Leute das lesen. Aber der Leser bleibt am Ende halb oder ungebildet oder ja eben lückenhaft, auf jeden Fall in irgendeiner Weise manipuliert. Und natürlich ist das dann der Nährboden für Leute, die die Wahrheit an anderen Ecken suchen.
Und schau mal, und da sind natürlich, ich sage jetzt mal wir als alternative Medien, Internetmedien, ja auch nicht ausgenommen. Mhm. Verstehst, wir versuchen ja natürlich auch, den YouTube-Videos einen Titel zu geben, der irgendwie schmissig ist, der zündet, also Clickbaiting und so weiter. Ich meine, es muss ja natürlich andererseits auch sagen, weil Klappern gehört zum Handwerk und als Künstler, als Musiker mache ich das ja natürlich auch ständig und alle machen das und wir leben natürlich in einer Aufmerksamkeitsökonomie, wo jeder ständig schreit, ich, hier, hallo, schau mal, was ich Tolles mache. Ich sage jetzt, hallo, hier, ich habe ein tolles Buch geschrieben und so weiter und das ist natürlich so ein Zirkus, durch den wir alle irgendwie durchlaufen und was wir alle betreiben. Aber wirkliche Wahrheitssuche, jetzt im Sinne von echt rauszufinden, was war denn da, erfordert ja eigentlich eine ganz andere Arbeitshaltung auch. Mhm. Also ein Forschen, was wirklich versucht, da ins Detail zu gehen und genau, das erfordert eigentlich eine kühle Geisteshaltung, eine analytische Geisteshaltung und vielleicht auch eine gewisse Zurückgezogenheit. Vor allem diese Gründlichkeit, die da notwendig wäre, erfordert auch eine gewisse Zeit. Mhm. Aber im Internet sind natürlich wir auch alle angehalten, schnell was rauszufeuern. Ja, also das ist ja auch dieser unheimliche Druck. Attentat in Paris, wenn du nicht innerhalb von 5 Minuten schreibst, je suis Charlie, dann sagt jeder, findest du die Terroristen jetzt gut oder was? Mhm. Also das ist ja ein Bekenntnis, druckförmlich. Jetzt habe ich vielleicht von Paris überhaupt gar keine Ahnung und von Frankreich und kann das überhaupt nicht beurteilen, aber wenn der 30. Facebook-Freund von mir auch Charlie ist, und ich bin nicht Charlie, dann schaut es komisch aus, also bin ich vorsichtig. Also das ist ja, ja Wahnsinn ja. halt. Und genau wie du sagst, eben mit 5G oder so, ja, bin ich Strahlenexperte, bin ich, na, ich habe ja eigentlich wirklich, wenn ich ehrlich bin, keine Grundlage, das wirklich zu wissen.
Ja.
Ja, und das wird eben schon problematisiert. Also da ist eben ein Charakter da drin, der eigentlich immer eher ein unpolitischer, psychedelisch experimentierender Typ war, der dann plötzlich anfängt, in seinen bekifften Internetnächten da stundenlang rumzusurfen und er erwacht.
Ja.
Ja? Und ist plötzlich ein Experte für alles.
Ja.
Und 1000 Jahre fehlendes Mittelalter und Geldschöpfung hier und geologische Informationen, wie Tropfsteinhöhlen in Wirklichkeit entstanden sind und Erdbeben, Waffen und Chemtrails und französische Revolution und die Pyramiden und so. Und das. Und dann gibt es eben eine andere, das ist so eine alte Linke, die sozusagen noch in diesem marxistischen, alten, sehr gründlichen, systematischen Denken aufgewachsen ist, die dann sagt, hey, warte mal kurz, also wie kommt, du hast doch von dem und dem jetzt plötzlich überall, äußerst du dich. Und gleichzeitig merkt sie aber auch, ja, aber wie sicher stehe denn ich eigentlich in meinen Wahrheiten?
Das macht das Buch stark, dass alle auch sich selbst in Frage stellen oder von außen in Frage gestellt werden. Und sie stellt sich ja auch in der Art in Frage, dass sie sagt, okay, mein Kumpel hier, der jetzt hier diese Verschwörungstheorien für sich entdeckt hat, der ist aber wenigstens Vegetarier oder wird gerade Veganer. Was mache ich? Ich esse immer noch mein Fleisch. Ich gehe dafür auf eine Demo mehr. Aber schlussendlich, mein Konsumverhalten legitimiert nicht mein oder wird nicht legitimiert durch mein Protestverhalten. Und da hast du einen Satz nämlich auch fallen lassen im Buch. Das ist für mich, also ich habe das so gefunden, für mich war das so ein bisschen Schlüsselmoment auch im Buch. Nämlich, du hast Adorno zitiert, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Und ja, dann sagt sie eben, die Protagonistin, die einen rannten halt nicht auf Demos und konsumierten dafür wesentlich verantwortungsbewusster. Sie konsumierte ziemlich wahllos und rannte dafür auf alle möglichen Demos.
Ja.
Und das ist etwas, was jeder für sich auch mal reflektieren muss. Also wir sind im Moralisieren immer ziemlich fit dabei, also vor allem auch in den alternativen Medien. Aber wie viel machen wir eigentlich selbst richtig?
Weißt du, ich lese gerade ein Buch, das heißt Robespierre.
Französische Revolution.
Von Friedrich Siegburg.
Mhm.
Und Robespierre galt ja als der Unbestechliche. Der hat null Korruption, da war der überhaupt nicht anfällig, hat sich in keiner Weise bereichert und hat die Prinzipien hochgehalten und so. Das Problem war ein bisschen, dass die Menschen nicht zu den Prinzipien gepasst haben und dass er so unbestechlich und konsequent und prinzipientreu war, hatte auch ein bisschen damit zu tun, dass er ein sehr sozusagen im Leben gehemmter Typ war. Aber der hat halt, weil er so völlig safe war, irgendwie ein Sünder zu werden. Und weil er so straight und klar auf die Prinzipien, hat er sich unheimlich überhoben über die Leute. Alle anderen, die waren gar keine richtigen Revolutionäre und so. Und am Ende hat er das natürlich dann auch für sich als moralische Rechtfertigung genommen, halt die Guillotine rauszuholen und halt zu sagen, naja gut, der redet zwar wie ein Revolutionär, aber er lebt nicht wie ein Revolutionär.
Ja.
Und so. Und hat das dann mal da kräftig durchgesenzt. Und ich glaube, das ist wirklich eine große Problematik im Moment, dass wir natürlich alle merken, es geht auch um uns. Man kann nicht immer nur sagen, die da oben müssen, sondern klar, ich muss auch und du musst auch und jeder muss sich ändern, sich anpassen, bewusster leben, so. Gleichzeitig haben wir alle enorme Schwierigkeiten, das wirklich hinzukriegen und es ist eben auch nicht leicht. Ja? Also ob das jetzt Ernährungsumstellung ist, ja? Also alleine was das sozusagen für ein jahrelanger Prozess ist wirklich da, nicht nur dann geistig etwas anders zu wollen, sondern das im alltäglichen Kochen und Essen und Einkaufen, also wirklich umzusetzen und so. Und ja, und das ist so, und eben Donna Fauna, also diese Protagonistin, das ist eben so eine Superaktivistin, die immer vorne raus und yeah und CS-Gas in die Fresse und sehr unerschrocken und so. Und die dann eben auch aber irgendwann sich sagt, ja okay, aber wie überlegen bin ich dann eben wirklich? Weil ich habe natürlich auch Sachen, wo ich total unbewusst
ja, die Turnschuhe für 16 Euro, die irgendwo auch von einem bemitleidenswerten Kind zusammengeschustert wurden oder der Sprit, den sie verfährt, auch wenn sie mit dem Bus fährt, für den im Mittleren Osten eben auch Kriege laufen. Ja, aber darum spitzt es sich ja immer wieder zu bei Adorno. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Es ist eben grundsätzlich irgendwie falsch. Und ein Protagonist macht sich ja bei dir auch auf die Reise eben, oder besser gesagt, auf die Ausreise aus diesem System, und er verabschiedet sich quasi vom Menschsein oder wartet darauf, dass diese Spezies mutiert zu einem neuen Bewusstsein oder eine neue Menschenart, eine Minderheit, die dann auf die sich hoffentlich ausrottende jetzige Überlegenheit hinwegsetzen wird. Ist es auch deine persönliche Hoffnung oder ist das einfach eine Utopie?
Nein, also Hoffnung wäre da der ganz falsche Begriff. Das ist eher so Last Exit, wenn katastrophische Szenarien jetzt sozusagen nicht mehr aufzuhalten sind, dann ist das so die absolut letzte Hoffnung hinter allen Verzweiflungen und Katastrophen, die dann schon real geworden sind, dass ich sage, wenn es mit dieser Menschheit tatsächlich nichts wird, vielleicht mutiert dann aus einem Teil der Menschheit etwas heraus, was irgendwie lebensfähiger, lebensbewusster, lebensbejahender, nachhaltiger, lebend etc. ist. Tatsächlich ist das eine Auseinandersetzung, die mich schon auch sehr beschäftigt. Ja?
Ja.
Ich sage mal, diese alte revolutionäre Perspektive setzt ja natürlich auf Mehrheiten. Wenn man sich das natürlich genau anschaut, muss man sagen, die großen Wendungen in der Geschichte sind vielleicht von Mehrheiten getragen worden, aber ausgegangen sind sie natürlich immer von Minderheiten, denen irgendwann mal der Kragen geplatzt ist und die einfach nach vorne gestürmt sind. Also ohne das geht es nicht. Ja? Gleichzeitig ist es aber halt so, dass wir, und das ist schon was, was mir auch in der alternativen Szene sehr auffällt, in Gefahr sind, ja, so Konsumenten von einer Art Elitentennis zu werden. Also Trump, Merkel, Macron, Putin. Dann kannst du jetzt da einsetzen, je nachdem, die Illuminaten, die Freimaurer. Aber im Grunde schauen wir immer nach oben und schauen irgendwie, was sich da in der Spitze der Pyramide oder was wir da für halten oder was wir erkannt zu haben, glauben darüber, wie die Macht strukturiert ist, was sich da tut. Uns bleiben aber eben Zuschauer. Und das Wiesel, also dieser Protagonist, der sozusagen aus der Menschheit aussteigt, sagt eben auch zum Schluss, ey, Präsidenten und Staatenlenker hin und her und Ding, und wer ist denn jetzt eigentlich schuld? Wer ist es denn jetzt? Ja, die Reichen, die Superreichen, der militärisch-industrielle Komplex, der Westen, die Amis, die Russen, die Chinesen, so wer ist es denn am Ende? Und er sagt halt, am Ende sind wir hier 7,6 Milliarden Passagiere auf einer globalen Titanic. Und diese Menschheit hat über Jahrtausende bewiesen, dass fundamentale Lerneffekte von ihr nicht mehr zu erwarten sind. Die Herrschaftstechniken sind im Wesentlichen mit ein paar technischen Updates und kulturellen Modifikationen immer dieselben geblieben. Teile und Herrsche, Pogromhetze, False Flag, Nationalflaggen, Sündenbockhetze, immer dasselbe. Ja. Und du fragst dich natürlich tatsächlich, ja, wann hört denn das mal auf? Wann kommt denn mal der Punkt, wo die Leute sagen, ah, kennen wir schon? Und zwar nicht nur ganz wenige, die dann man wieder sagen kann, das sind die Spinner, sondern wo wirklich meine Mehrheit sagt, hey, das Scheißspiel, das kennen wir jetzt schon ewig, das machen wir jetzt nicht mehr, das lassen wir jetzt nicht mehr mit uns machen. Ja? Und diese Möglichkeit, dass diese Spezies versagt, die muss man natürlich schon realistisch auch sehen, weil wir haben es genau beieinander. Das ist jetzt nicht eine Frage, die sich in den nächsten 30 Jahren entscheidet, sondern eher in den nächsten 2 oder 3 Jahren, denke ich.
Das klingt ziemlich düster, aber realistisch. Weil du vorhin die Federal Reserve und die Illuminaten und die Staatsoberhäupter angesprochen hast, es wird ja auch in deinem Buch thematisiert, auf der Suche eben nach den Schuldigen, nach der Schattenregierung, nach dem Deep State und so weiter, was ja alles existiert. Das ist mir alles ein Begriff und unseren Zuschauern wahrscheinlich auch. Und natürlich haben die Dreck am Stecken noch und nöcher. Aber wie du dann eben schreibst, und das kann ich sehr gut verstehen, das legitimiert doch aber trotzdem nicht, dass ich mich jetzt zurücklege und ich sage, ich kann ja eh nichts tun gegen diese bösen Giganten, gegen diese bösen, ominösen Übermächte, die unser Leben kontrollieren an Strüppen und wir wie Marionetten da dranhängen. Also kann ich ja gar nichts tun und bin sozusagen raus aus dem Schneider. Die Schuld ist komplett abgegeben auf diese bösen Schattenmänner.
Ja, wobei ich hoffe, dass ich es gar nicht so sehr auch über diese Schuldfrage verhandle, weil eben jeder einzelne Protagonist da drin in seiner Widersprüchlichkeit ja auch sozusagen nachvollziehbar bleibt.
Ah, ja.
Aber es ist halt auch niemand sozusagen in der Position zu sagen, ich bin völlig schuldlos oder ich deshalb auch nicht. Ja? Also es ist ein Spannungsverhältnis, ja, wie wir das, glaube ich, auch alle selber erleben.
In deinem Buch sind wirklich viele verschiedene Charaktere. Also von der karrieremotivierten Journalistin bis hin zum Aristokraten, bis hin zum Elektrohippie-Künstler, bis hin zum Transvestiten. Also es ist alles mit dabei. Aber oder der Jurist. Alle sind aber irgendwie Leute, in die man sich hineinversetzen kann, deren Motive man verstehen kann und denen man nicht unterstellen kann, böse Menschen zu sein. Und die man eben auch, wie du schon sagst, keine Schuld zuweisen kann. Und die sich selber versuchen, irgendwie zu orientieren in dieser Welt und sich ihre Fragen stellen und versuchen, irgendwie damit am besten zurechtzukommen. Aber es lässt einen ein bisschen hilflos zurück. Wenn man das Buch gelesen hat, dann fühlt man sich so fast wie ein bisschen uferlos. Man hat sich selbst sehr viele Fragen gestellt. Ich habe mir ganz viele Fragen gestellt, ähnlich wie Donna Fauna, die ich sehr lieb gewonnen habe beim Lesen, sich ständig reflektiert hat, habe ich das mit mir dann auch getan. Und schlussendlich endet das Buch dann in dieser Frage, brauchen wir vielleicht doch eine Mutation, eine neue Spezies und haben wir es einfach verkackt, dass wir nicht gelernt haben aus der Geschichte. Und man fühlt mit diesen Menschen, mit all diesen kleinen Menschen und versteht die einzeln individuell, aber versteht sich als Rasse nicht mehr oder als Spezies nicht mehr. Also es ist... hattest du, als du das Buch fertig geschrieben hast, das Gefühl, Gott, das reicht, die Leute sollen sich jetzt selbst ihren Kopf machen? Oder hattest du vielleicht das Gefühl so, vielleicht hätte ich noch was, irgendwie noch mein eigenes Statement, so die Bedienungsanleitung, wie machen wir jetzt weiter? Nein. Also du wolltest gerne, dass man so im Denken zurückbleibt.
Wenn ich diese Bedienungsleitung hätte, dann wäre ich nicht so verantwortungslos, sie geheim zu halten.
Okay.
Dann würde ich sie mitteilen. Ich glaube tatsächlich, dass der Weg nach vorne sozusagen eine gute Zukunft nur erarbeitet, herbei experimentiert und durch Trial and Error und was ausprobieren, auf die Schnauze fallen, nochmal was ausprobieren, irgendwie so gebaut werden kann. Ich glaube, es gibt keine Blaupause, es gibt keinen Weg, der da vor uns liegt, sondern den Weg müssen wir bauen. Und deswegen, weißt du, was ich an der alternativen Szene wiederum auch sehr sympathisch finde, sind ihre Irrungen und Wirrungen. Also es ist alles ein chaotisches Gewusel. Und niemand von uns hat sich in den letzten paar Jahren nicht auch schon ganz schön in die Nesseln gesetzt oder da ist krass daneben gelegen oder irgendwie. Und ich denke, das müssen wir uns nicht nur sozusagen verzeihen und gestatten, sondern das müssen wir auch einfach akzeptieren als eine unvermeidliche Methode des Lernens sozusagen. Ja? Und diese Charaktere sind eben darin, glaube ich, sehr nachvollziehbar, dass sie es ernsthaft probieren, aber halt auch scheitern, in ihren menschlichen Stärken und Schwächen und so nachvollziehbar bleiben. Aber nicht der eine ist der totale Supertyp, mit dem man sich voll identifizieren kann. Der macht alles richtig, der sieht alles richtig. Und der andere ist volle Depp und ist ein Riesenarsch und ein Charakterschwein und so. Sondern alle Figuren, so unterschiedlich wie sie sind, auch von ihrer Sozialisation, von ihrer Vergangenheit her, haben sie ganz unterschiedliche Hintergründe. Aber sie bleiben in sich durchaus verständlich. Und das ist für mich eine Sache, die ich eben schon auch gelernt habe, so in den letzten Jahren. Ich komme natürlich auch, ich denke auch in der Jugend ist es ja auch sehr naheliegend, dass man die Welt schon in klare Lager und in Freunde und Feinde und meine Clique und die andere Clique und so weiter einteilt. Und ich habe natürlich in den letzten Jahren da auch einige Überraschungen erlebt, wo sowohl Leute, wo ich dachte, die sind total auf meiner Seite, sich plötzlich sehr komisch aus meiner Sicht entwickelt haben. Ich mich gleichzeitig für die wahrscheinlich fürchterlich entwickelt habe. Und andere Leute, wo ich gedacht habe, was ist das denn jetzt? Also plötzlich kommt da irgendwie so ein Willy Wimmer, CDU-Typ daher und hat einfach total recht
in Zufriedenstaube.
Enorm vielen Fragen. Und plötzlich landet man auf einer Seite sozusagen in weißt du, 98% der Fälle so ungefähr. Also das sind sehr überraschende Geschichten auch passiert, ja. Und ich glaube auch nicht unbedingt, dass dieses Buch sozusagen jetzt hoffnungslos rausgeht. Also da ist ja auch sozusagen diese andere Perspektive des Aktivismus, diese Fahne wird ja auch hochgehalten. Aber also ich habe ja nachgesetzt, dieses Zitat von Umberto Eco, nämlich ein Roman ist eine Maschine zur
Ja,
Erzeugung von Interpretationen.
genau.
Und da geht es mir eigentlich vor allem um diese Frage des Wissens. Wir dürfen uns das nicht zu leicht machen. Und das Buch endet ja auch mit einem dramatischen Ereignis, für das sozusagen verschiedenste Interpretationen
Ja.
angeboten werden, wo ich jetzt aber als Autor auch nicht mich hinstelle und sage, und so war's. Und das ist völliger Quatsch und das ist ja völlig, sondern es bleibt eigentlich sozusagen diese Aufgabe des Lesers jetzt auch sich zu überlegen, ja, was glaube ich denn jetzt, wie es war? Und das ist ja tatsächlich das, was wir als sozusagen Medienkonsumenten und Zeitgenossen ständig erleben.
Das fand ich sehr stark gemacht. Also wir wollen jetzt nicht spoilern, um welches Ereignis es da ging, aber eben ein Ereignis, was Spekulationen auf allen Seiten ausgelöst hat. Und ich fand, du hast es sehr gut stilistisch hingekriegt, das eben in dieser Prosaform mit dem Erzählen der Geschichte dem Leser wirklich zu offenbaren. Schau mal, so schaut es aber aus. Also jeder spekuliert hier auf einer anderen Ebene und schlussendlich kann keiner für sich behaupten, ich habe die Wahrheit. Und genau diese Akzeptanz, oder auch diese Demut müssen wir alle wieder lernen, weil wir ja oft auf Kraft unseres Wissens oder unserer Erfahrung uns gerne oder schnell über andere hinwegsetzen mit ihrem Urteil. Und ich hatte manchmal auch das Empfinden, dass du vielleicht auch mit politischen Gegnern dabei bist, deinen Frieden zu schließen, zumindest in der Form, dass man sich akzeptiert und nicht bekriegt oder sagt, okay, schau das so an, ich habe da meine anderen Perspektiven. So kam es mir zwischen den Zeilen manchmal rüber.
Das ist eine Beobachtung, die mir jetzt neu ist, sagen wir mal, weil ich das nicht bewusst gemacht habe, an diesem Buch, sondern aber das kann ich auf jeden Fall verbinden mit einer Phase jetzt sozusagen auch in meinem Leben, dass ich ja versuche einfach, also nicht jeden Konflikt zu führen, nicht jedes Mal mit beiden Beinen voraus auf die Tretmine zu springen, was nicht heißt, dass ich das total vermeide, wo ich es wichtig finde. Also ich habe jetzt gerade da bei mir in Hildburghausen einen Riesenkampf aufgeführt um eine alte Linde, die sie fällen wollten und leider
Ach
am Ende auch
ja.
gefällt haben. Also es
Ja.
ist nicht so, dass ich sozusagen jetzt irgendwie plötzlich zurückhaltend und feige geworden bin, aber es ist tatsächlich so, dass ich halt auch, weißt du, ich habe so viele unterschiedliche Leute jetzt auch kennengelernt in meinem Leben und gleichzeitig in mir selber auch so viel entdeckt und weiß ja, dass ich selber auch nicht immer nur super agiere oder so. Also ich habe auch, bin auch selber von dem hohen Ross etwas runter gekommen, wobei ich jetzt ein Pferd habe. auf dem ich dann sozusagen dieses Bedürfnis dann ganz, also mal ab und zu oben auf dem Ross zu sitzen, dann ganz, ganz gut und vielleicht produktiv auch ausleben kann. Und weißt du, am Ende ist es eben so, dieses ganze Feindbild-Trading, was da abläuft, ist ja schön und gut. Auch die Frage Suche nach Wahrheiten und so. Schön und gut. Bloß, was heißt das am Ende? Heißt das am Ende, wir hocken vorm Computer, kiffen uns die Rübe zu, klicken da mal gefällt mir, unterschreiben da eine Online-Petition oder machen das auch ohne Kiffen und mit dem Rotwein oder mit dem Kaffee, völlig wurscht, verstehst du? Also, ich meine,
Naja,
ich nicht, dass Leute haben, ich hätte
Schreibtischkicker
was
halt
dagegen.
dann.
Aber verstehst du, so oder? Haben wir wirklich eine Praxis als Menschen, miteinander und als Einzelne, die die neue Welt tatsächlich baut? Und das ist, glaube ich, schon eben das, worauf es am Ende rausläuft. Du kannst dich ewig verlieren in zig Auseinandersetzungen, im Geistigen, im Theoretischen und so. Und das ist auch nicht, ich bin nicht gegen Theorie, ich bin nicht gegen diese Auseinandersetzung, ich bin nicht gegen investigativen Journalismus. Wenn da ein Jeffrey Epstein im Gefängnis irgendwie günstig stirbt, dann will ich wissen, was da passiert ist. Und dann will ich wissen, und dann will ich, dass es Journalisten gibt, die das gescheit erforschen und so weiter. Es geht nicht darum zu sagen, das ist nicht wichtig.
Ja.
Aber die Frage ist eben, was folgt daraus? Und da glaube ich, ja, müssen wir einen Shift schon noch viel stärker machen, noch mehr in die Praxis reinzukommen. Und ja.
Aber du würdest schon sagen, dass es wichtig ist, zumindest als ersten Schritt, diese Art Aufklärung zu tun. Also ich hoffe, dass die alternativen Medien, dass wir und andere diesem Job einigermaßen nachkommen. Von den etablierten Medien kann ich das zumindest nicht so behaupten in Gänze. Denn viele unbedarfte oder dem Staate gutgläubige Bürger haben ja überhaupt nicht die Gedanken, dass es eben Schattenregierungen gibt und militärisch-industrielle Komplexe. Darüber müssten sie ja erst einmal in Kenntnis gesetzt werden, um dann ihre Schlüsse zu ziehen, was nicht bedeutet, dass sie dann ab sofort jede Nacht am Computer hängen und jede kleine Schweinerei recherchieren. Aber trotzdem muss man erstmal das Bewusstsein haben, um den Grund zu erkennen, weshalb man aus diesem System, so gut es eben geht, Kraft seiner eigenen Möglichkeiten aus diesem System auszusteigen.
Ja, also natürlich ist das eine immer notwendige und zu leistende Aufgabe. Aber ich glaube schon, dass wir insgesamt kein Wissensdefizit haben, sondern ein Handlungsdefizit. Das heißt nicht, dass es nicht auch ein Wissensdefizit gibt. Aber es gibt ganz viele Sachen, die wissen alle. Also
ja,
jeder weiß, dass Deutschland Waffen in die ganze Welt exportiert. Und das findet ja auch laut Umfragen praktisch jeder scheiße.
Ja.
Ja, aber wenn es halt bloß in den Umfragen jeder scheiße findet und es läuft halt trotzdem weiter, dann hilft es ja auch nichts. Ja, und also das ist so, wo ich schon denke, wir haben halt, früher hat man gesagt, so eine Fernsehdemokratie. Inzwischen ist es dann vielleicht eine Internet-Opposition.
Ja.
Aber der Vorgang, dass man halt im Wesentlichen hockt, hauptsächlich, hat sich dadurch natürlich nicht geändert. Ja? Jetzt habe ich ja ein Buch geschrieben. Das habe ich natürlich auch in der Hauptsache sitzend geschrieben. Und es geht mir auch überhaupt nicht sozusagen darum, dass da irgendwas falsch dran ist und so. Aber ich denke schon auch, dass dieses Buch sozusagen zwei Ebenen hat, das anspricht. Und auf der einen eben der Auseinandersetzung um das Wissen problematisiert es viel und macht sozusagen Schwierigkeiten deutlich. Und aber auch das hat ja was sozusagen Aufklärerisches. Und gleichzeitig sozusagen auf der Ebene der politischen oder auch der Lebenspraxis von Leuten, die dargestellt wird, ja, glaube ich, dass es doch schon auch eine relativ definitive Aussage enthält. Aber es ist natürlich auch tatsächlich ein Roman, weißt du. Ich habe auch selber keine Gliederung gehabt, an der ich da sozusagen 18 Jahre Punkt für Punkt geschrieben hätte. Sondern es war wirklich ein inspirierter, chaotischer Prozess. Mhm. Also ich war irgendwann auch in einer Situation, wo ich mit dem Buch eigentlich verzweifelt war. Mhm. Weil ich, weißt du, ich schreibe grundsätzlich immer aus der Inspiration heraus. Also ich habe mal in einer Werbeagentur gearbeitet und hatte da zum ersten und einzigen Mal in meinem Leben wirklich Probleme mit Schreibblockaden. Mhm. Weil ich das wirklich schwierig fand, also ich finde das für mich immer schwierig, Auftragsarbeiten zu machen. Ja. Das fand ich in der Schule schon fürchterlich mit den Hausaufgaben. Mhm. Wenn man mich gezwungen hat, mich mit was zu beschäftigen, was mich nicht interessiert hat, was bei mir sozusagen broadly speaking Naturwissenschaften waren, und zwar einfach alle. Also ich war in Bio-Scheiße, Mathe-Scheiße, Physik-Scheiße, Chemie-Scheiße. Also ich habe da keine Ausnahme gemacht sozusagen. Ja. Aber so. Und Schreiben ist bei mir was, auch wenn ich einen Artikel schreibe oder wenn ich ein Lied schreibe, dann ist so der Moment der Inspiration ist da und dann fließt das. Und wenn er nicht da ist und ich soll zu irgendwas schreiben und so, dann komme ich so ins Prokrastinieren, also in Vermeidungstaktiken. Ich bin also niemand, der sehr gut sozusagen auf Anruf unbedingt was schreiben kann. Ich habe immer irgendwie, aber so. Jetzt bei dem Buch kamen da zwei Momente zusammen. Das eine war, dass ich ja über 18 Jahre habe nicht ständig geschrieben, logischerweise an dem Buch, sondern das kam immer mal wieder so fast überfallartig, dass ich mich dann doch wieder an diesen Text gesetzt habe und dann habe ich mal wieder ein Kapitel weitergeschrieben. Und im Schreiben habe ich erst gemerkt, wie es jetzt weitergeht. Das war fast so ein labyrinthischer Suchprozess, ja, weil ich da, und irgendwann hatte ich aber so viele verschiedene Handlungsebenen und Stränge und so, dass ich mir dachte, oh Gott, das kriege ich nie zusammen wieder. Also das wird nie wieder schlüssig. Das sind so viele. Und dann im Schreiben hat sich aber dann doch, aha, krass, da geht's lang, ja, und so. Und dann zum Schluss ist es dann tatsächlich ein echtes Buch geworden, was auch schlüssig ist, denke ich. Also was sich auch von Anfang bis Ende lesen lässt, was auch eine Geschichte hat, die irgendwie in sich stimmig ist und so. Aber der Weg dahin war eben für mich tatsächlich ein sehr chaotischer Prozess, der aber jetzt kein ständiger Krampf war. Also ich hatte sozusagen keinen Kampf beim Schreiben, sondern wenn ich an dem Text geschrieben habe, dann war es wirklich so, weißt du, wie Klavierspielen vor sich hin, extemporieren oder so weiter, was du kannst und ich nicht. Aber einfach wirklich so, ja. Und dann irgendwie mal wieder aufs Klo gehen und so. Und das, dann ist wieder so ein ganzer, so wie so, so eine Textlawine, so wumm. Und dann war das Ganze wieder irgendwie ein bisschen weiter. Und dann habe ich mal wieder 2 Jahre oder 3 Jahre gar nicht dran geschrieben. Vielleicht, ja. Und dann plötzlich hatte ich wieder so 14 Tage, wo unheimlich viel passiert ist. Ja?
Das merkt man dem Buch aber an, finde ich. Also es liest sich durchweg, du bleibst die ganze Zeit dran. Es gibt keine Längen, die irgendwie langweilig sind, weil du dir eben Zeit genommen hast. Und man merkt eben, wenn du im Flow bist, das sind unterschiedliche Themen, die du dann aber so auf den Punkt bringst, sei das jetzt die Kritik an unserem Kunstmarkt, die du dann wirklich mal aus der Sicht des Künstlers, wie wird dann eigentlich ein Gemälde berühmt? Ja, nicht etwa, weil die Kunst so gut ist, sondern weil der Richtige auf der richtigen Ausstellung mal das Richtige gesagt hat vor irgendwelchen reichen Kunden dort. Ja. So, das fand ich so, ich habe mir ganz immer angestrichen, das kann ich alles gar nicht ins Interview packen, ist viel zu viel. Oder die Gentrifizierung Berlins.
Ja.
So gut gemacht, so detailliert, das ist wirklich, darum sagt ihr auch, es ist auch ein Stück Zeitgeschichte. Berlin nach der Wende, brachliegende Flächen, die Investitionen, wie Berlin eigentlich sein Gesicht verloren hat. Wie dort Menschen, die dort seit Jahrzehnten gelebt haben, vertrieben wurden durch die exponentiell steigenden Mietpreise und so weiter. Das war auch so interessant. Ich habe darüber in dieser Form so vertieft noch nie was gelesen. Das fand ich geil, das hat mich interessiert. Oder eben, wie Journalismus funktioniert. Also wirklich aus dem Kopf der Redakteurin und der Journalistin mal geschrieben, mich so hineinversetzt. Ach klar, unter diesem Druck steht die, also diese Auflagen musst du erfüllen. Ach, und so hat sich die Leserschaft verändert. Also ich habe immer gemerkt, schwallweise bringst du wieder ein neues Ding rein, was ich dann aber regelrecht gefressen habe. Und jetzt erklärt sich das eben für mich dadurch, dass es so lange gedauert hat. Es ist eben auch wirklich ein Sammeln von Lebenserfahrungen, die du eben auf deinem Weg immer mal hier und dort mit eingepackt hast. Und die hast du dann hier reingepackt. Und das macht es so gut. Und darum passt es auch zusammen. Es sind ja alles deine Eindrücke. Du hast ja mit all dem zu tun. Das hat mit Journalismus zu tun, das mit Kunst zu tun. Ich weiß nicht, warst du auch Hausbesetzer?
Nee.
Okay, also das hast du dann vom Hörensagen.
Nicht vom Hörensagen. Ich meine, ich kenne diese Szene und kannte diese Szene. Und das war halt, ich bin 1996 nach Hamburg gezogen. Und dann, und ich kam ja aus München. Und dann habe ich auf den Stufen der Roten Flora, ich meine, ein Mythos, ein besetztes Theater, irre Kämpfe da um dieses Ding rum, ja, ein Flugblatt in die Hand gedrückt bekommen und tatsächlich, es ist das Flugblatt von einem besetzten Haus. Und ich denke mal, jetzt, der Wahnsinn, verstehst du? In ganz Bayern gab es kein einziges besetztes Haus, verstehst du?
Ehrlich?
Also nee, da gab es die Linie von Franz Josef Strauß, dass das innerhalb von 24 Stunden geräumt wird. Und das war wirklich, du hast da irgendwie keine Chance gehabt. Und da habe ich dann diese Szene kennengelernt, auch durchaus in ihren auch nicht so schönen Facetten, sagen wir mal, also eben so eine Punkerhaltung, so alles scheißegal und also auch so ein bisschen eine ätzende Geschichte, also auch diese mitunter sehr miese Berliner und Hamburger Stimmung, ja, also wo man so unheimlich ätzend, aber halt gegen das System und so, die habe ich da ja schon auch ein bisschen aufs Korn genommen. Weißt du, und in all diesen Jahren war es halt so, dass ich immer wieder in Berlin war. Ich bin so seit Anfang der 90er, sagen wir mal, 5 bis 15 Mal im Jahr in Berlin ungefähr. Ja? Und habe da aber nur ganz wenig gelebt tatsächlich. Ich habe nur mal 3 Monate da gelebt und das hat mich so frustriert, dass ich mir sofort ein Schloss gekauft habe, sozusagen, um zu fliehen. nee, aber da war ich schon mit Großstädten und so ziemlich durch auch an der Stelle. Aber weißt du, dadurch, dass ich das über diesen langen Zeitraum immer so in diesen Intervallen gesehen habe, dieser diese Berlin-Entwicklung, die da beschrieben wird, das ist auch, wie ich Berlin wahrgenommen habe. Am Anfang war das für mich ein unglaubliches Wunderland.
Ja.
Also da war alles voll mit irren Typen. Plötzlich auf einer Straße fängt einer das Jonglieren an. Da hinten ist irgendwie ein Bauwagenplatz mitten in Mitte, verstehst du, unglaublich. Ja? Da ganze Häuser sind vollgesprüht mit fantastischen Kunstwerken. Du gehst abends auf eine Party, ein ganzes Industrieareal komplett leer. Bam, 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 fetteste Beats, verstehst du, mitten in der Großstadt, kein Nachbar da, der sich beschweren kann, also, und diese psychedelische Gegenwelt und also so, und du kannst also machen, was du willst und es ist wirklich wow, ja. Und da war für mich sozusagen Berlin gar nicht so als Berlin fast erkennbar, das war einfach eine Gegenwelt, die hatte etwas als Mythisches sozusagen, ja. Und dann hat man natürlich gemerkt, die bauen und bauen wie die Wilden und da eine Baustelle, hier wieder ein Kran und Ding und so weiter und so fort. Und dann natürlich immer die Kämpfe. Projekt X bleibt, Projekt Y bleibt, also immer diese Kampagnen, wo dann Und eine ganze Zeit lang habe ich auch gedacht, also Entschuldigung, Berlin, das kriegen die ja nie in den Griff. Da ist, ist die Gegenkultur und alles, das ist so stark verwurzelt da, das kriegen die nie in den Griff. Jetzt muss man sagen, ganz in den Griff kriegst du eine Stadt wie Berlin auch tatsächlich nie. Aber irgendwann habe ich dann gemerkt, so, jetzt haben sie es aber eigentlich schon ganz schön geschafft.
Rieger Straße, Leipziger Straße ist alles nicht mehr das Antlitz, was es mehr war.
Allein was dieser ökonomische Druck ausmacht. Weißt, Berlin war mal eine Stadt, da war es relativ easy, sich irgendwie durchzuschlagen. Du hast immer irgendeine billige Wohnung gefunden, die war halt eine Abbruchbude, scheißegal, aber du konntest für sehr wenig Geld da leben. Du konntest irgendwie mit kleinen Geschäftel, verstehst, bist du abends durch die Kneipen gegangen, hast Brezen verkauft oder hast irgendwas gemacht, verstehst du, also so kleine Geschäftel, konntest du dich ganz gut da irgendwie durchschlagen. Und auch diese ganze alternative Szene, auch diese Partykultur hat ja Einnahmemöglichkeiten für totale Freaks ermöglicht, die einfach ein cooles Leben haben konnten, ja, und als DJ oder als was auch immer und zwar, es gibt es natürlich auch immer noch, aber früher, das war unglaublich, wie viele Leute davon leben konnten irgendwie, weil Berlin halt auch nicht so teuer war. Ich meine, dieser Künstlertrail nach Berlin war ja auch, weil Leute, die sich New York nicht mehr leisten konnten, London nicht mehr leisten konnten, da konnte man sich irgendwann Barcelona nicht mehr leisten und also, ja, die sind nach Berlin gekommen. Ja, und jetzt kannst du halt Berlin nicht mehr leisten. Und jetzt findet halt kein junger Maler mehr ein Atelier in Berlin. Und das macht natürlich was. Also das, und in München kann man sich dann anschauen, wie das Endprodukt ausschaut. Ja? Wenn für echte experimentelle Kultur, Leute probieren sich aus, kein Platz mehr da ist. Oder du hast halt reiche Eltern, die sagen, du, 1000 Euro, kein Problem, ich miete meinem Sohn oder meiner Tochter, weil ich glaube an dein Talent, ein Atelier. Ja. Ja, aber was ist das wieder für eine Auslese?
Das ist eigentlich total schade, weil damit der normalen Bevölkerung auch diese Kultur vorenthalten wird. Ich habe jetzt gerade eine Tabelle gesehen von Deutschland oder auch eine Grafik, da die reale Armut in Deutschland jetzt nicht an den Einkommen festgemacht, sondern an der Kaufkraft. Und da waren eben alle Großstädte, waren da rot eingefärbt, weil dort die Mietspiegel so horrend sind, dass sich das kein Normalsterblicher mehr leisten kann. Und das ist wirklich sehr, sehr schade, wenn dann Menschen, die dort verhaftet sind, die seit Jahrzehnten vielleicht, das ist ihr Kiez und auf einmal, nee, ist nicht mehr dein Kiez, ist jetzt hier Investmentfirma Kiez. Das ist schon sehr, sehr traurig. Und da fand ich es spannend, mal hineinzugehen, weil es mir überhaupt nicht so geläufig war. Erst danach, als ich das gelesen habe, ich dann so recherchiert, Gentrifizierung Berlin, und dann, ach, das ist sehr heftig.
Du, man vergisst es, wie das früher war.
Ja.
Das ist das Ding, weißt du? Ich meine, das habe ich ja auch geschildert. Da kommen dann diese Leute aus Herrsching oder Herne oder Schwäbisch Gmünd nach Berlin und haben eine große Erwartung, was sie da erleben. Ja, und das finden sie dann auch. Das abgefahrene Berlin, das krasse, kulturelle, unheimlich dreckige Berlin. Ja, weil sie vergleichen es natürlich mit Schwäbisch Gmünd, mit Herrsching und mit Herne. Die wissen ja nicht, wie das vor 10, 20 Jahren war, was da wirklich los war. Ich meine, Berlin war wirklich eine Versuchsstation für neues Leben, kann man sagen. Ja? Und es hatte natürlich verschiedene Gründe. Ich meine, in Westdeutschland war es ja so, wenn du zu BRD-Zeiten in Berlin gewohnt hast, musstest du als junger Mann nicht zur Bundeswehr.
Ach was.
Ja, es gab dieses Vier-Mächte-Abkommen und da war eben festgelegt, Berlin wegen eben diesem Sonderstatus mitten in der Ostzone drin sozusagen, dass in West-Berlin kein Militär stationiert war, also jetzt von der Bundeswehr, und deswegen muss, und die wurden auch nicht eingezogen. Jetzt war es total, also wenn du wirklich nicht zum Militär wolltest, und es war ja lange Zeit sehr schwierig, da in der BRD sich der Wehrpflicht zu entziehen, ja, wenn du nach Berlin gezogen bist, warst du raus. Da hast du da gewohnt, bis du 28 warst, dann haben sie dich nicht mehr gezogen und fertig war die Lauge. Ja? Das war natürlich eine Best-of-Auslese sondersgleichen. Alle Leute, die auf Krieg und Militär keinen Bock hatten, haben gesagt, gut, gehe ich nach Berlin.
Ist ja cool, das und wusste ich nicht.
Auf der Ostszene war es natürlich ähnlich. Ich meine zum Beispiel Prenzlauer Berg, was ja jetzt eine gentrifizierte Hochpreiszone sondersgleichen ist. Ja. Also so ein, ich nenne das immer grün-großdeutsches Areal förmlich. Ja? Also alle sind unheimlich bionadetrunken und von einer Fortschrittlichkeit, dass du dich verkriechen möchtest sozusagen als armer kleiner Sünder. Aber es ist natürlich fürchterlich langweilig und spießig geworden und so. Prenzlauer Berg war zu DDR-Zeiten eine Hochburg der Künstler und der Opposition, die Stasi auch nie richtig in den Griff gekriegt hat. Mhm. Ja? Und direkt nach der Wende war es so, dass dann unheimlich viele von den sozusagen oppositionellen Kräften aus dem Westen und dieser globale Hippie-Trail und die Goa- und Techno-Leute gerade nach Prenzlauer Berg rein sind. Und da hat sich das sozusagen so vereinigt. Und Prenzlauer Berg war Anfang der 90er, das war aber eines der spannendsten und experimentellsten Viertel überhaupt. Mhm. Und dann geht da hier eine Baumaßnahme hoch und dann wird dieses Kulturprojekt aufgekauft und ist jetzt immer noch ein Kulturprojekt, aber halt so ein Kulturprojekt und so. Und das ist ja immer noch alles irgendwie ganz schön schick und so weiter. Und die Baulücke, wo mal ein Spielplatz drin ist, da hat man noch mal ein Gebäude reingeschoben und unheimlich nachverdichtet. Und also weißt du, so halt, ja. Und man vergisst es dann, wie das gewesen ist. Mhm. Berlin war eine Stadt ohne Zäune. Was du über die Hinterhöfe von Berlin laufen konntest, das war einfach offen, das war ein offenes Land. Du konntest in diesen Hinterhöfen von Haus zu Haus zu Haus, jetzt hier ein Zaun, da eine Mauer, hier ein Zaun, da eine Mauer und so weiter und so fort. Das, bis zu den Dächern rauf, du konntest über die Dächer laufen. Ich bin mit Höhenangst gesegnet, mich hat es nicht so betroffen und so weiter. Ja, aber das ist so ein weites, freies Land gewesen und jetzt ist alles zerschnitten und kontrolliert und hier nochmal und da nochmal und hier eine Kamera. So.
Und das ist auch nur ein Symptom unserer schönen neuen Welt, ne, dieser Gentrifizierung. Ich habe die übrigens am eigenen Leib erfahren. Ich wurde auch vom Hort meiner Kindheit vertrieben, Potsdam, Grenznähe. Meine Familie und ich in einem schönen Haus gewohnt, aber zur Miete. Und als dann die Wende gekommen ist, dann meinten eben auch Eigentümer, oh, da können wir jetzt aber, das wird jetzt verscherbelt, aber für richtig, für Westleute und so weiter. Na, darum auch eine ganz persönliche Komponente, als ich das gelesen habe. Ja klar, die Leute werden vertrieben, da wurde ich eigentlich auch krass. Also in diesem Punkt war es für mich sehr, sehr interessant, weil man es eben nie auf dem Schirm hat, also nicht so verdichtet, also Gentrifizierung, und dass das eigentlich nicht nur in Berlin passiert, sondern eigentlich überall, wo mal so eine Kulturlandschaft geherrscht hat, wird jetzt eigentlich alles so platt gemacht und eigentlich europaweit.
Aber auch, weißt du, die Widerstände dagegen, ja, da wird ja an einer Stelle auch geschildert, so verschiedene Leute, also diese Journalistin macht dann Feature dann drüber und so, die sich gewehrt haben. Und zum Beispiel schildere ich da diese Story von so einem DJ, der einfach nicht unterschrieben hat. Ja, das ganze restliche Haus hat schon irgendwie bei dem Immobilienfonds unterschrieben, haben sich abspeisen lassen und sind sozusagen, haben sich rausschmeißen lassen. Und er hat stur nicht unterschrieben und hat geklagt und geklagt und ist da drin geblieben. Und zum Schluss war es wirklich so, dass das ganze Haus eingerüstet war und der Weg zu seiner Wohnung nur noch über eine Baubohle, so eine Planke irgendwie reinging, und der ist stur in seiner Wohnung geblieben. Und dieser Immobilienfonds war dermaßen verzweifelt, dass sie dem zum Schluss, ich weiß die genaue Zahl nicht mehr, ich glaube, ich schreibe da 40.000 Euro, aber der hat tatsächlich sowas, 40.000, 50.000 Euro von denen bekommen, dafür, dass er auszieht. Ja, hat er das Geld genommen und sich gegenüber eine Eigentumswohnung gekauft. Ja. Also es gab auch unheimliche Widerstände und Kämpfe um diese Gentrifizierung. Und jetzt, wenn man sich das Mietervolksbegehren in Berlin anschaut und die aktuelle Diskussion über Mieterdeckel und so weiter, sieht man ja auch, dass sozusagen dieses revolutionäre Herz von Berlin schon auch noch ein Stück schlägt oder vielleicht auch stärker schlägt. Insofern ist das jetzt auch nicht sozusagen eine reine Nostalgie und früher war alles schöner. Aber ich glaube, es ist schon sehr heilsam, sich mal klarzumachen, was da wirklich los gewesen ist. Und zwar nicht, um nur über die Vergangenheit zu weinen, sondern um auch, ich habe eigentlich schon auch die Hoffnung, dass dieses Buch eine gewisse utopische Kraft in den Leuten freisetzt.
Ja, sie denken über den Ist-Zustand nochmal anders, nochmal neu nach. Und jetzt sind wir vielleicht nochmal, ich würde gerne nochmal zurückkommen auf dieses, was du eben gerne möchtest, dass die Menschen da etwas mitnehmen, vielleicht auch etwas Progressives, nicht immer darauf warten oder darauf hören, was die oben machen oder was die oben falsch machen, sondern eben selbst. Und weil du vorhin von Robespierre gesprochen hast, ich habe auch jüngst von der Französischen Revolution eben etwas Schönes gelesen. John Ziegler hat sich damit in seinem letzten Buch beschäftigt, im Gespräch mit seiner Enkeltochter, der dann auch sagt, Mensch, aber Jean, wie kannst du dir denn sicher sein, dass diese Welt, wie du sie dir wünschst, dass die wirklich mal Realität wird? Und er sagt, hör zu, am 14. Juli war der Sturm der Bastille. Und wenn du da als Journalistin gewesen wärst und hättest jemanden gefragt, herzlichen Glückwunsch, Sie haben gerade die Bastille erstürmt, was machen Sie als nächstes? Hätte er wahrscheinlich nicht gesagt, naja, in 4 Jahren machen wir dann so im Parlament die Stände und so. Keine Ahnung, wir haben erst mal gemacht. Wir gehen erst mal voran, mal gucken, was dann ist. Wir haben ja auch keine Kristallkugel. Da dachte ich, ja stimmt, du hast vollkommen recht. Ne? Wir wissen es nicht, aber wir müssen es trotzdem machen. Denn dann bleibt alles offen.
Ich habe gerade deswegen so ein fettes Smilen im Gesicht. Mir geht da gerade das Herz auf, weil ich mich mit der Französischen Revolution im letzten Jahr angefangen habe, sehr massiv zu beschäftigen. Und gerade dieser Sturm auf die Bastille, 14. Juli 1789, ja, das ist, ich habe da, gibt es ein zweibändiges Buch von Peter Kropotkin, Die große Französische Revolution. Und die Darstellung dieser, ich weiß nicht, was das ist, 12 Seiten, über den Sturm auf die Bastille, muss man einfach sich mal reinpfeifen und es ist mind-blowing. Ich habe das auch jetzt verschiedenen Leuten vorgelesen, Jüngeren, aber auch Älteren, die waren fassungslos, weil die gesagt haben, also, dass wir als Menschheit sowas überhaupt jemals gemacht haben.
Ja.
Also, das ist ja unbeschreiblich. Also, die Bastille ist ja nicht irgendwie ein Gefängnis gewesen, sondern eine Festung im Zentrum der Stadt, ja, mit 6 Meter dicken Mauern, mit Türmen, mit Kanonen obendrauf. Das heißt, die Hauptfunktion der Bastille war jetzt nicht unbedingt als Gefängnis zu dienen, sondern du konntest von dieser Bastille aus die zentralen Achsen der Stadt beschießen. Es war sozusagen wirklich die Zwingburg im Herzen der Stadt. Und dann hat sich eben, während sich der König eigentlich auf einen Staatsstreich vorbereitet hat, um diese ganze Aufwallung im Volk da niederzumachen und schon Soldaten zusammengezogen hat und so, hat sich halt wirklich im Volk dieser Ruf zur Bastille, zur Bastille, der hat sich durchgesetzt, ja. Und es gibt diese Szene, wie der Kommandant der Bastille auf den obersten Turm steigt und er fällt in Ohnmacht. Tatsächlich. Mhm. Weil was er sieht, ist, alle Straßen, alles, was er von oben sieht, sind schwarz von Menschenmassen. Alles stürmt auf die Bastille zu. Irgendwann gehen Soldaten zu ihnen über und sie haben Kanonen und sie richten die Kanonen auf die Tore der Bastille und es ist vollkommen klar, die brauchen da bloß einmal draufleuchten und dann sind die Tore offen und dann stürmen da die Massen rein und dann machen sie alle nieder und die Bastille kapituliert. Nachdem es vorher schon ziemliches Massaker gegeben hat mit 89 Toten unten und so weiter, wird der Kommandant dann auch umgebracht von der Menge und so weiter. Aber dieses Moment des spontanen Aufbruchs, das hat ja einfach niemand parat, weil das lernst auch nirgends. Klar, erzählt dir sowas keiner. Ja? Ich glaube, das ist die Kraft der Imagination. Ist eine ganz entscheidende Kraft, ohne die nichts geht. Ich habe vorher gesagt, wir haben kein Wissensdefizit, sondern Handlungsdefizit. Ich glaube, die Brücke zwischen Wissen und Handlung ist die Imagination, ist die Fantasie, die Vorstellungskraft. Ja. Wir können uns vieles nicht mehr vorstellen.
Ja, das stimmt.
Und deswegen, weißt du, diese gegenweltlichen Darstellungen von dem Elektro-Berlin, von diesen psychedelischen Sphären und so weiter, ja, ich glaube, das ist auch, da nehme ich die Leute ja schon sehr weit mit raus. Ja, in eine Welt, die vielleicht viele Leute jetzt auch nicht kennen oder gar nicht für möglich halten oder so, ja. Aber das ist wirklich, was da an utopischer Kraft war, was da an wirklich an neuem Leben passiert ist, da hast du wirklich die Grashalme einer neuen Zivilisation wachsen gehört. Und ich glaube, auch jeder, der die Elektroszene kennt und der die Mahnwachen für den Frieden miterlebt hat, weiß, dass auf vielen verschlungenen Wegen und Umwegen dieser Ausbruch von oppositioneller Energie sehr, sehr viel mit der Vorarbeit der Elektroszene und der psychedelischen sozusagen Öffnung, die da passiert ist, auch zu tun hatte.
Na, bei der Love Parade war der Name Programm.
War
es
ich
war
nie.
vielleicht nicht, das politische Moment war im Vordergrund, natürlich war die Party und die Musik, aber eben auch die Liebe. Und das meine ich nicht im erotischen Sinne, sondern in dem Gemeinschaftsgefühl.
Ja.
Alle zusammen. Und dafür war ja diese frühe Elektroszene, die du beschrieben hast, auch der Ursprung gewesen für die Love Parade und in den illegalen Kellerpartys, im
ja.
UFO oder was weiß ich, wo sich dann
genau.
diese Elektroszene etabliert hat, die dann irgendwann 89, glaube ich, das erste Mal auf die Straße gegangen sind als Love Parade und wie heftig groß das dann geworden ist. Was ist denn dein nächstes Projekt? Oder gibt es ein nächstes Projekt? Möchtest du, dass das dein Buch bleibt? Oder hast du Bock nochmal?
Na, eigentlich möchte
ich
es vor allem
sowas?
Verkaufen. Insofern dürfen es viele haben. Ich bin erstmal extrem froh und beschenkt, muss ich sagen, dass das überhaupt jetzt da, weißt du, zwischen zwei Buchdeckeln vor mir liegt.
Ja.
Weil das war ja nicht klar, sozusagen. Weißt du, irgendwann gab es auch mal ein paar Jahre, wo ich dachte so, Mann, jetzt habe ich diesen Text da und der ist ewig nicht fertig und was wird das? Und dann die Verlagssuche, finde ich da überhaupt einen gescheiten Verlag? Und jetzt mit Westend Verlag,
Westend
das ist
ja
für mich natürlich
ja.
echt so die,
Klasse.
Die perfekte Lösung halt. Mhm. Und das ist der erste Roman, aber den die überhaupt machen. Die machen ja sonst nur politisches Sachbuch. Und das war auch einfach krass. Du kommst da hin nach Frankfurt in den Verlag, da sitzen vier Leute am Tisch. Zur Vertragsunterzeichnung und du merkst einfach, jeder von denen vier hat das Buch gelesen. Weißt du, und das fand ich schon krass.
Und wie also, war die Resonanz von Ihnen?
Ja, extrem gut, sonst hätten sie es nicht gemacht, weil es ist für sie schon ein Sprung.
Na klar.
Jetzt auch ein Experiment mit dem ersten Roman und so, aber die sind so da, die stehen so dahinter und sind auch so inspiriert und so weißt, nicht nur professionell, sondern auch inspiriert. Also die machen nicht bloß ihren Waschzettel, da haken sie durch, sondern sehr mit Engagement und Ideenreichtum bei der Sache, das ist echt cool. Ne? Mein jetzt nächstes Projekt oder was zeitgleich läuft, dass ich meine, jetzt am 30. April ist eine neue Single rausgekommen von Prinzessin und Rebell, was meine Musikformation mit Anna-Katharina Grenzlein ist, also die Ex-Geigerin von Schandmaul.
Mhm.
Und wir haben im April 2020 dann CD-Release und das heißt, diese Musikgeschichte läuft natürlich weiter und so. Jetzt ist es allerdings so, dass schon mich im Moment das Schreiben unheimlich anfixt.
Ja.
Und zwar eben nicht jetzt Artikel. Das schreibe ich gerne und weiter und so. Das ist jetzt nichts, was ich. Ich habe auch eine regelmäßige Kolumne jetzt in der Südthüringer Rundschau halt, in der Lokalzeitung.
Mhm.
Aber einfach die Möglichkeit zu sagen, hey, wenn ich jetzt ein Buch schreibe, dann habe ich einen Verlag, der das bringt.
Ja.
Die fixt mich schon sehr an. Ich bin jetzt halt gerade noch sehr damit beschäftigt, auch da immer noch mal tiefer reinzugehen. Es wird auch ein Hörbuch noch geben, was ich auch einlese.
Mhm.
Das heißt, ich bin mit der Beschäftigung mit dem Buch noch lange nicht fertig und es gibt da eine Lesereise und so weiter und so fort und so. Aber also in mir rumort es geistig schon arg. Mich juckt es schon wieder sehr in den Fingern.
Glaube ich dir. Man hat auch ich habe auch gemerkt beim Lesen, dass du selber eine totale Leseratte bist.
Ja.
Es steckt unglaublich viel Know-how dahinter. Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Die Gasmaske hier, hat die irgendwas mit der Elektroszene zu tun oder bin ich da falsch gewickelt? Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum die Gasmaske?
Ja, es ist eine Frage, die ich nur teilweise beantworten kann. Also tatsächlich war es erstmal so, wie ich zu einem Verlag hinkam. Haben wir also erst den Vertrag unterzeichnet und so und dann haben die gesagt, ja, so covermäßig hätten sie da irgendwie schon einen Vorschlag und dann haben sie mir das so gezeigt und es war genau das, wie es jetzt ist. So. Dann haben wir das angeschaut und habe ein bisschen drüber nachgedacht und dachte mir, nö, es passt eigentlich.
Ich finde auch, dass
jetzt
es passt.
Ist es so, dass diese Gasmaske selber zwar zu dem Titel passt, leichter als Luft, aber im ganzen Buch kommt keine Gasmaske vor. Und dieser Titel leichter als Luft hat gar nichts mit Gasmasken zu tun, sondern mit Luftfahrt und konkret mit einem Heißluftballon.
Konkret mit einem Film.
Ja, also du, ich bin da ganz lustig draufgekommen, auch das ist vielleicht auch wieder wie meine verschlungenen geistigen Wege so laufen. Und zwar war ich mit dem Felix Meyer, einem Kollegen und Chansonsänger, auf Tour. Und ich hatte davor eine CD aufgenommen, wo ich einen Klarinettisten hatte. Und dann hat er mir Musik von Gian Maria Testa, einem italienischen Sänger, empfohlen, weil er sagt, du musst mal hören, wie der die Klarinetten einsetzt.
Mhm.
So. dann bin ich bei Gian Maria Testa über ein Lied gestolpert, das heißt Le Traiettorie della Mongolfiere, also die Flugbahn des Heißluftballons. Und darüber kam ich irgendwie auf dieses Thema Heißluftballone und darüber kam ich dann sozusagen zu diesem Prinzip leichter als Luft. Heißluftballone fliegen ja nur, weil sie sich sozusagen in der Ballonhülle leichter machen als Luft. Und dann habe ich irgendwann 2-3 Monate angefangen, mich mit früher Luftfahrtgeschichte zu beschäftigen. Ja? Also völlig. Ich habe vorher und nachher nie was damit zu tun gehabt. Ja?
Dann
bin ich auf Sachen gestoßen, also die Heißluftballone in der Französischen Revolution und habe dann einen abgefahrenen historischen Charakter erfunden und so weiter und so fort. Und das Einzige, was mir einfach gefallen hat, ich fand, dass es zwar eine Gasmaske ist, aber irgendwie ein bisschen was von einem Heißluftballon hat. Weißt du, was ich meine? Hier unten sozusagen der, wie sagt man, die Gondel. Praktisch. Und oben dieser große Ballon obendrauf. Mhm. Irgendwie dachte ich, dass es vielleicht deswegen passt.
Okay, gut. Ich dachte, weil manche Elektro-Hippies hatten ja dann auch diese Gasmasken auf, dachte ich, ja, das könnte auch.
Ja, nee, also es passt verschiedentlich rein und auch so diese Frage, eben, wie kriegt man überhaupt noch Luft, ist, kommt vielleicht auch vor, ja.
Florian, danke schön, dass du da warst. Danke für dein Buch Leichter als Luft, was du der Welt geschenkt hast. Ich fand es großartig. Ich kann euch sehr empfehlen, das zu lesen. Es ist ein sehr unkonventionelles Buch, aber es lohnt sich sehr. Mal gucken, wann wir uns wieder begrüßen, wenn du mal wieder so ein Ding hier geliefert hast.
Genau. Du, ich danke dir auch sehr für die Einladung. Es ist immer sehr auch erhellend, muss ich sagen, mit dir zu reden, weil du tatsächlich dich nicht nur sehr damit beschäftigst, sondern auch Fragen stellst, auf die eigentlich sonst wird schon einige Interviews geführt zu dem Buch. Aber das war für mich jetzt auch sehr interessant.
Cool, freut mich. Genau. Okay, Florian, dann vielen Dank, dass du da warst. Und ihr, liebe Zuschauer, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich bin gespannt, was ihr vom Gespräch haltet. Und ich bin gespannt, ob ihr euch das Buch anschauen werdet, ob ihr es lesen werdet und wie dann eure Meinung dazu ausfällt. Am 2. September ist das auf dem Markt. Ich sage erstmal, gehabt euch wohl. Alles Liebe, eure Julia.